podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Die Wrestling-Welt nimmt Abschied von Hulk Hogan und klar ist, jeder trauert anders. Was bleibt vom beispiellosen Superstar und was ist über seinen Tod mittlerweile bekannt? Außerdem, WWE-Streit mit Travis Scott eskaliert. Ist der PR-Stunt endgültig beendet? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Eine weitere Wrestling-Woche ist Geschichte und es war eine historische, so viel ist sicher, denn in der vergangenen Woche ist Hulk Hogan verstorben. Todesmeldungen hat jetzt so keiner wirklich gern, aber diese schlägt aufgrund der Stahlkraft des Namens dann doch jetzt nochmal wirklich richtig ein. Und wir wollen darüber sprechen, was bekannt ist über den Tod, die letzten Wochen und Monate von Hulk Hogan aka Terry Bollea und wie viel Unterschied macht eigentlich das Alter dabei, wie man diesen Mann in Erinnerung behalten wird. Über all das wollen wir sprechen in dieser Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und an meiner Seite ist in dieser Woche, um eure Top-Themen zu besprechen, für die ihr als Supporter abgestimmt habt, Florian Schreiber von Cage Match. Einen wunderschönen guten Tag.
Kann ich auch mal winken, hallo da draußen.
Ja. Heute nämlich mit Bild für alle auf YouTube, die das wahrscheinlich mitbekommen haben. Bei allen Gästen, wo das möglich ist, geben wir euch auch die Chance, Bewegtbild eben hiermit zu verfolgen. Und an alle, die das Ganze am Montagmorgen auf Spotify hören, auch an euch wünschen wir natürlich eine gute Woche und winken trotzdem. Also fühlt euch bewunken. Bevor wir ja jetzt gleich reingehen, neben Hogan nochmal das als Info, haben wir auch noch andere Themen. Travis Scott sprechen wir drüber, da gibt es neue Meldungen. Der SummerSlam, den haben wir vor uns. Ein Ausblick außerdem auf die letzten Monate von John Cenas aktiver In-Ring-Karriere und am Ende natürlich eure Fragen im Q&A-Teil dieser Ausgabe. Wir gehen rein in diese Folge, aber natürlich mit dem Top-Thema ist wenig überraschend. Hulk Hogan, Flo, und wir werden viele, viele Details ergründen, aber was mich interessiert, wie überraschend kam das für dich eigentlich am Donnerstag? Hattest du irgendwie auf dem Zettel, hattest du irgendwie ein Gefühl, dass Hulk Hogan der Nächste auf dieser Liste der großen Wrestling-Namen sein könnte, die ja, das Zeitliche segnen?
Ich habe zum Glück nicht so eine Liste, das ist so ein bisschen makaber, ne? So, ne, die Death Watch, das ist ja auch ganz beliebt in dunklen Ecken des Internets. Als ich es dann gelesen habe, als es dann zuerst von TMZ rausgekommen ist und dann ja auch überall bestätigt wurde, ich war nicht überrascht. Wenn man schon seit Anfang des Jahres ja ein bisschen was von seinem allerbesten, ehemaligen besten Freund Bubba the Love Sponge gelesen hat, er hat seine Stimme verloren, sei schon sehr nah am Tode dran, das aber immer wieder dementiert wurde, weiß ich nicht, ich war nicht überrascht. Ich sag so, oh, okay, und natürlich ist man sich so der Schwere und der die Strahlkraft, die eben diese Nachricht hat, ist man sich natürlich bewusst. Überrascht war ich dann doch nicht, auch wenn er natürlich nicht wirklich, also noch nicht so im höchsten Alter war. Überrascht war ich nicht.
Am Donnerstag, 24. Juli, ist Hulk Hogan in seinem Anwesen in Florida verstorben. Wir haben mittlerweile noch ein paar Infos und neue Details zu den Umständen seines Todes. Und zahlt so ein bisschen auf das ein, was du gerade schon angeschnitten hast, dass das jetzt auch für die Menschen im unmittelbaren Umfeld von Hogan wohl nicht komplett überraschend kam. In den letzten Wochen vor seinem Tod gab es nämlich viele Spekulationen über den Gesundheitszustand. Du hast gesagt, jemand wie Bubba the Love Sponge, ein Weggefährte, der hat zum Beispiel gesagt, da steht es gar nicht gut um ihn. Aus dem Umfeld von Hogan hat man gesagt, nein, also es ist alles top. Und ja, was jetzt gewesen sein soll, Hogans Zustand hat sich eine Woche vor dem Tod rapide verschlechtert, soll sogar die Fähigkeit verloren haben zu sprechen, während einige enge Freunde seinen Zustand eben verharmlosten, zeigte sich, dass es doch weitaus schlimmer war, als es öffentlich eben bekannt war. Und deswegen hat es einige, die nicht so viel im Internet unterwegs sind, wie wir dann doch überrascht. Die Ursache war offenbar eine komplizierte Halsoperation am 14. Mai, nach der es zu zahlreichen Komplikationen gekommen sein soll. Hogan wurde nach dem Krankenhausaufenthalt in seinem Zuhause mit einem provisorischen Krankenbett versorgt, weil man nicht so wirklich wusste, wie man ihm da noch was Gutes tun kann. Er litt zuletzt an Nierenversagen, Flüssigkeitsansammlungen und einer schweren Lungenerkrankung. So fiel ihm das Atmen immer schwerer und das soll schlussendlich dann auch zum Herzstillstand geführt haben. Hogans Tod kam trotzdem für viele Fans überraschend, doch laut Insidern wurde sein Zustand bewusst aus der Öffentlichkeit gehalten, um keine Panik zu verursachen. Bevor wir jetzt reingehen. Glaubst du, das könnte auch der Grund sein, warum zum Beispiel Eric Bischoff bis zuletzt dieses Real American Fighter Projekt weiter auch aggressiv mit Hogan beworben hat, weil für den dürfte das, als jemand, wo man denken könnte, der steht doch dem Hogan auch ein bisschen näher, für den dürfte das doch auch gar nicht so überraschend gekommen sein.
Vor kurzem hat man ja auch erst gelesen, dass das dann, dass die ersten Shows irgendwie übertragen werden sollen, dass man sie dann doch sehen können sollte. Ist die Frage natürlich, wie stark haben die beiden denn da zusammengearbeitet und ob das eher so ein Brainchild von Eric Bischoff war und Hogan dann eben so ein bisschen die Galionsfigur bei den ersten Folgen sein sollte. Ich kann es mir trotzdem irgendwie schwer vorstellen, dass er nicht irgendwie schon was wusste. Vielleicht hast du recht, ne, dass man einfach versuchen wollte, so Alltag eben, dass das alles gute Miene zum bösen Spiel vielleicht spielen lassen zu wollen.
Ja.
Es ist schwer, wie das generelle Thema. Ist nicht einfach, darüber zu sprechen.
Hogan war jetzt, also wurde bei SmackDown geehrt. Es gab jetzt auch da keine Präsenz von Bischoff. Er hat gesagt, ich bin im Geiste dabei, aber kann jetzt eben nicht vor Ort sein. Es gibt auf unserer Website, finde ich, einen ganz, ganz passenden Texteinstieg. Auf spotfight.de gibt es ja viele alte Artikel. Wir machen das ja doch jetzt auch schon ein paar Jahre. Wir feiern dann auch bald 10-jähriges übrigens. Und da gibt es einen Beitrag zur Karriere von Hulk Hogan, von unserem damaligen Autor Svane Malz. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und der hat im Dezember 2017 geschrieben, ich lese mal die Einstiegspassage vor: Terry Bollea ist ein ehemaliger Baseball-Profi, der wohl bekannteste Wrestler der Welt und ein renommierter Film- und Serienstar. 2016 bekommt er in einem Gerichtsprozess 115 Millionen US-Dollar zugesprochen. Er gilt als Vorbild verschiedenster Generationen. Bollea ist aber auch arbeitslos, gekündigt, weil er Rassismusvorwürfen ausgesetzt ist. Er hat ein Verhältnis mit der Ehefrau seines besten Freundes. Die Verbindung zu seiner jetzigen Tochter ist gestört. Er ist Teil eines Dopingskandals und er gilt als jemand, der seine persönlichen Interessen immer und bedingungslos vor die aller anderen stellt. Hulk Hogan bezwingt den zuvor über 10 Jahre unbesiegten Andre the Giant vor 93.173 Menschen, die das im Silver Dome sehen. Ausnahmezustand, die Bilder vom 29.03.87 gehen um die Welt. Und am 7.07.96 steht genau dieser Held in einem Ring mit Müll gefüllt. Alles, was die Zuschauer finden können, werfen sie auf diesen Mann. Eine neue Weltordnung hat er ausgerufen. Erneuter Ausnahmezustand dank Terry Bollea. Und auch diese Bilder gehen um die Welt. Terry Bollea ist Hulk Hogan und Hulk Hogan ist Terry Bollea. Wenn man in beiden Biografien stöbert, findet man eben diese zuvor angesprochenen Extreme, die sich zu einer Person verschmolzen haben und es vermutlich immer bleiben werden. Hulk Hogan, Licht und Schatten seines Lebens. Das war die Einstiegspassage. Wir werden heute viele Meinungen, viele Perspektiven hören. Also ich habe insgesamt nochmal 3 Stimmen, auch jetzt abseits von uns, für diese Ausgabe heute, für diesen Podcast mitgebracht. Aber erstmal, Flo, du jetzt als derjenige, der eben heute der Gast ist, was bleibt für dich von der Karriere des Hulk Hogan? Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Du bist ja jetzt auch schon viele, viele Jahre dabei. Und wie erinnerst du dich an ihn in diesen Tagen?
Ja, das ist, ne, wie du und wie du es auch eingangs schon gesagt hast, immer relativ schwer. Normalerweise sagt man immer, man soll Künstler von seiner Kunst irgendwie trennen. Und dann hast du selbst gerade gesagt, der Terry Bollea ist Hulk Hogan und umgekehrt. Also ist das Ganze irgendwie schwer, weil selbst in seiner Nicht-Wrestling-Gimmick-Art und Weise ist er ja trotzdem, hat er trotzdem das wieder gespiegelt, was wir dann eben onscreen auch von ihm gesehen haben. Und auch vom Hören sagen, ja, wie er denn ganz privat sein soll. Ich habe ihn zuerst gesehen im Jahr, wo ich angefangen habe mit Wrestling gucken, das war 2005, beim SummerSlam 2005, wer erinnert sich nicht, Hulk Hogan gegen Shawn Michaels. Dann war er ja nicht mehr wirklich oft und lange bei der WWE, im SummerSlam im anschließenden Jahr dann noch, und dann ist er ja bei TNA gewesen, was ja auch eher, mittlerweile kann man es vielleicht mit nostalgischen Gläsern sich angucken und sagen, das war ja vielleicht ganz witzig und das war zeitweise auch ganz erfolgreich, aber insgesamt ist es dann doch schwer, nicht neckisch irgendwie darüber zu sprechen, wie gut und wie toll das alles war. Ja, und dann bleibt eben bei mir nicht so diese Nostalgie der 80er oder der 90er. Ich habe WCW nicht gesehen, im Nachhinein natürlich viel davon, aber verbinde damit keine Kindheitserinnerung, was ja auch jetzt gerade, wenn man viele Stimmen hört, wie Hulk Hogan aufgenommen wurde. Das wird immer verbunden mit früher als Kind und mein Grund, Wrestling zu gucken und der war damals so groß. Ne, das greift halt für mich persönlich nicht und für dich wahrscheinlich auch eher nicht. Deswegen habe ich da nicht so die Nost. den nostalgischen Wert und sehe am Ende halt einen Wrestler, wo ich weiß, dass er, ne, was er alles geleistet hat, beziehungsweise welche Wichtigkeit er auch für den Wrestling-Sport hat, aber gleichzeitig dann auch gerade die negativen Seiten von ihm, ne, ne, die seine rassistischen Aussagen, die sich zehn gejährt haben zum Tage seines Todes, was super weird ist. Und dann, was danach alles passiert ist. Und zuletzt ja auch 2024, letztes Jahr, ne, mit Make Trump Great Again Shirts auf den Republikaner-Konferenzen und so. Es ist ganz komisch, es ist ganz schwer, das alles voneinander zu trennen. Deswegen weiß ich auch gar nicht so richtig, wie ich mich dabei fühle. Aber dadurch, dass ich halt ihn mit wenig nostalgischen Gedanken verbinde, bleibt dann doch vieles so mit, der Mensch ist ja schon sehr, sehr problematisch gewesen, ne?
Es gibt viele, die natürlich ihren Kindheitshelden verloren haben. Ja. Das muss man eben so sagen. Und es ist ja ganz normal. Kindheitshelden willst du ja in guter Erinnerung behalten. Für uns sind es andere, für eine Generation ist es aber eben Hulk Hogan. Deswegen, ich finde das verständlich. Es gibt auf unserem Highlight-Kanal einen gut 30-minütigen Nachruf auf Hulk Hogan, den wir wenige Stunden nach Bekanntwerden seines Todes hochgeladen haben. Da hat Virgil, wie ich finde, sehr respektvoll ein erstes, sage ich mal, Karrierefazit gezogen. Und das war so kurz nach der Meldung eben nicht möglich. Und auch Virgil, ne, ist dabei seit Anfang der 90er. Das heißt, der hat von Hulk Hogan schon noch ein bisschen mehr mitbekommen und der hat seine Karriere und das, was bleibt, wie folgt zusammengefasst.
Er hinterlässt eine Legacy, ich glaube, keiner von uns, ehrlich gesagt, würde vielleicht heute hier sitzen, wenn es den Hulkamania-Hype nicht gegeben hätte, wenn WWE nicht in Deutschland auch einen Boom gehabt hätte, wenn die WCW damals in den 90ern nicht einen Boom in Deutschland gehabt hätte, dass hier ein Millennium-Final unter anderem stattgefunden hat. Ne? Das hinterlässt er. Er hinterlässt leider auch die letzten 10, 15 Jahre, wo man eher Sachen zum Kopfschütteln und zum drüber lustig machen und auch, ehrlich gesagt, sehr zum Ärgern hat. Aber egal, was wir sagen und egal, wie wir das kritisieren, es ändert sowieso nichts, weil er wird nicht wieder aufstehen und sagen, tut mir leid, was damals passiert ist. Und selbst wenn, würde man ihm das wahrscheinlich sowieso nicht glauben bei dem ganzen Quatsch, den er in seinem Leben erzählt hat. Aber trotz dessen ist er ein großer Wrestler gewesen, ein großer Showman, ein großer Entertainer. Und ja, wir werden wahrscheinlich die nächsten Jahre noch an ihn zurückdenken und an die großen Momente, die er hinterlässt.
Das hat Virgil gesagt, ich habe dich jetzt so ein bisschen beobachtet dabei, jetzt am Ende zustimmendes Kopfnicken, wenn ich das richtig vernommen habe.
Ja, das sind ja Fakten mehr oder weniger, ne? Also, das hat er schon alles sehr gut formuliert, ne? Dass er einfach einer der, also, was will man denn sagen? Man kann ja nicht wegschweigen, dass er einer der größten, so sehr man ihn vielleicht auch, ne, gibt es auch Hardliner, die sagen, ich finde das so schrecklich, das, was er so jetzt von sich gegeben hat und ich kann ihn so nicht leiden. Objektiv gesehen ist er einer der wichtigsten Wrestler, hat für Boom-Perioden mehrere gesorgt, in den 80er und in den 90ern. Mhm. Manchmal denkt man auch, er hat Wrestling erfunden und es erst wirklich salonfähig gemacht, was natürlich nicht stimmt, ne? Aber es ist halt schwer, das in kurzer Art und Weise schnell irgendwie so differenziert zu betrachten. Aber wenn man das natürlich, wenn man eine KI fragt, wer war Hulk Hogan? Er war einer der größten Wrestler. Er hat sehr viel Leuten gebracht. Er hat einigen Leuten noch sehr viel Geld gekostet, aber nichtsdestotrotz, wenn die Leute an Wrestling denken, denken sie oft, gerade in den älteren Regionen, vielleicht über 40, an Hulk Hogan in allen guten und schlechten Facetten, was auch immer das bedeutet.
Ich bin jetzt auch zu jung, um authentisch über die Hochzeit von Hogan zu sprechen. Ich habe noch zwei weitere Meinungen mitgebracht. Die eine kennt ihr von unserem, ja, geschätzten Pro-Wrestler, Damek, der im Team ist, der mit mir immer Raw vs. Nitro macht, jede Woche, der dort eben auch, ja, der ist jemand, der das aktuelle Wrestling nicht so sehr verfolgt, sondern der wirklich, sag ich mal, sehr auf die Tradition schaut und der genau weiß, warum er damals Wrestling-Fan geworden ist. Und wer sich dafür interessiert, der kann gerne in unserem Retro-Format reinschauen. Seine Meinung haben wir jetzt dabei und danach haben wir auch die Meinung im Anschluss von Marcel Weber aus unserem WWE-Podcast-Team. Und das sind nochmal, glaube ich, zwei Meinungen, die ganz gut darstellen, was da gerade eben für ein nicht Generationenkampf tobt, aber wieder wirklich eben die einen diesen Kindheitsheld fest im Kopf haben Und wie man gar nicht wissen, was Terry Bollea jetzt die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat, das will man gar nicht wissen. Man will sich an die schönen Zeiten erinnern. Gerade jetzt, wo das eine frische Meldung ist. Und das sind eben jetzt nochmal zwei Perspektiven, die das Ganze, finde ich, zusammenfassen. Wir hören mal rein, was der Maxter gesagt hat und wie er sich dazu geäußert hat.
Und das muss ich sagen, vor allem die Ex-Bubble, die Twitter-Bubble ist sehr negativ, erschreckend negativ. Und das zeigt mal wieder auf, wo wir sind in der Gesellschaft. Also ich finde es traurig tatsächlich, wie das um Hogan gehandhabt wird. Also ich verstehe nicht, wie man eine Ikone, jeder von euch, also ich glaube weniger Zuhörer jetzt von diesem Format, sondern generell von Spotfight, dann geht das an die gesamte Masse. Aber jeder von euch würde kein Wrestling gucken, würde es Hogan nicht geben. Ja? Keiner von euch würde mit Wrestling in Kontakt gekommen sein ohne Hogan oder über Wrestling reden können, sich aufregen können heute, Fachmeinungen bilden können oder sonst was, würde es Hulk Hogan nicht geben. Wäre das damals mit Hulk Hogan und Vince McMahon nicht so passiert und das so Mainstream gegangen, würden wir heute auch nicht hier sitzen und bei Raw vs. Nitro über irgendwelche Episoden reden können. Hogan war nicht nur ein Wrestler, ein Wrestling-Icon, sondern Hogan hat das Mainstream-Wrestling gemacht. Und das darf man nicht vergessen. Vor allem in den 80ern, aber auch in den 90ern und in den frühen 2000ern. Welcher Wrestler, und da gibt es keinen, hat über 3 Jahrzehnte, vielleicht sogar ein 4. Jahrzehnt angekratzt, ein Business repräsentiert und im Mainstream gehalten. Wenn du über Wrestling sprichst, mit jedem Laien, egal wer ein bisschen mit Wrestling in Kontakt gekommen ist, nennt Hogan, ja? Da gibt es viele Alte, die sagen, ja, ich habe früher mal Wrestling geguckt und sagen, ja, Hulk Hogan. Aber auch jüngere Leute kennen einen Hulk Hogan. Vielleicht dann eher im Negativen, wie ich auch meine, durch die letzten Jahre, wie er sich als Privatperson Terry Bollea dann aufgeführt hat. Aber es hat nichts mit der Legacy von Hulk Hogan zu tun. Und das verstehe ich nicht, wie du als Wrestling-Fan das nicht irgendwie schätzen und ehren kannst, mal fernab von dem, was die Privatperson gemacht hat. Und da sage ich ein zweites Thema, als Fan, und das muss man sich einfach eingestehen, hat man keine Ahnung, wie in einer Entertainment-Welt die Privatperson dahinter wirklich aussieht. Und ihr verurteilt eine Legende wegen Sachen, die nicht gut waren, die er gesagt hat, aber ihr verurteilt ihn vor allem, was ich gehört habe, wegen diesen Racist-Statements und was weiß ich was. Wird ein Hulk Hogan verurteilt, aber feiert im gleichen Atemzug Leute, von denen ihr das noch gar nicht wisst, was die für eine politische Einstellung haben oder was die im Hintergrund schon alles für Scheiße gebaut haben. Sage ich mal so. Und ich bin in der Wrestling-Bubble. Ich habe vieles erlebt und ich kann mich da aus dem Fenster lehnen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also seid da vorsichtig mit harten Aussagen. Ja, Hogan war definitiv die Ikone im Wrestling. Heute für viele, vor allem, ich sag ja eben, viele unter 30 gar nicht vorstellbar und vor allem die unter 20-Jährigen erst recht nicht, weil die haben den nicht erlebt und die haben nur das erlebt, also im nahen Kontakt das erlebt, was er dann die letzten Jahre repräsentiert hat. Und das war die Privatperson. Und das war ein älterer Mann, ja, der seine Dämonen hatte, mal mehr, mal weniger. Und das ist ein anderes Thema und es hat für mich nichts mit der Ikone Hulk Hogan zu tun. Nicht umsonst heißt er Hulk Hogan und nicht Terry Bollea im Ring. Ja?
Da sitzen wir jetzt ein paar Tage später, nachdem Hulk Hogan von uns gegangen ist. Terry Bollea ist gestorben, nicht Hulk Hogan. Hulk Hogan ist immortal, wird es immer bleiben. Ich denke, ein Held unserer Kindheit, wenn wir als 1982er Kinder davon reden. 1982 bin ich geboren, 1984 hat Hulk Hogan seinen ersten WWE World Title geholt. Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber dann vor allem in den 90ern, 96, 97, 98 die Zeit. Ich bin altes Kind der WCW, habe mir das dann immer angeguckt, die NWO natürlich legendär. Hulk Hogan, große Nummer, also der Heel Turn, den habe ich mitbekommen damals, Lenz Retzer, Mike Ritter, Grüße gehen raus. Ja, das waren Momente, Scott Hall, Kevin Nash, dann später auch Eric Bischoff, das hat mich sehr unterhalten, bis die WCW dann irgendwann unterging, aber das ist ein anderes Thema. Das war so mein Hulk Hogan, den ich dann kennengelernt habe. Weniger der WWF-Hulk Hogan von früher, das habe ich dann erst im Nachhinein gesehen. Dann das Comeback natürlich, als Hulk Hogan zurückgekommen ist, das legendäre WrestleMania 18 Momente, ein Momente-Match gegen The Rock, muss man nicht viel sagen, die Erinnerungen sind da. Später kam Hulk Hogan dann immer wieder und da hatte ich dann wenig Verbindung eigentlich zu, ne? Er kam dann immer rein, großes Comeback, immer so einmal im Jahr, alle zwei Jahre, je nachdem, wie da gerade so die politische Lage in der WWE war. Und dann hieß es immer, hier kommt Hulk Hogan, und dann hat er immer irgendwas gemacht, was ich immer so ein bisschen, naja, peinlich fand. Eigentlich ist Hulk Hogan ist eine Comicfigur. Hulk Hogan ist, den kann man in ein Comicbuch packen, als Superhelden verkaufen, gab es früher natürlich auch. Man hat Millionen gescheffelt mit Hulk Hogan. Hulk Hogan selber hat Millionen gescheffelt. Man kann den Hulk Hogan, der dann später kam, einfach nur noch damit vergleichen, dass so ein alternder Superheld eben kommt und sagt, hier, ich bin Hulk Hogan, eat your vitamins, pray your prayers. Und das hat immer funktioniert. Ich fand es immer so ein bisschen, ja, okay, aber jetzt mach doch mal irgendwas, was Kontakt zur Außenwelt hat. So, ne? Aber das ist ein bisschen unfair, weil der Charakter Hulk Hogan eben, dieser Immortal-Charakter, den hat er bis zum Schluss verkörpert, der bleibt eben in Erinnerung. Das ist das, was er war und auch immer sein wird. Hulk Hogan ist nicht gestorben. Terry Bollea ist gestorben. Und das ist traurig und ich habe von der Nachricht erfahren und das ist jetzt wieder so ein klassischer Weber-Move. Es war an meinem Geburtstag. Ich war unterwegs. Schönen Tag gehabt. Und dann heißt es aber immer, Hulk Hogan ist tot. Ja, das verändert es natürlich dann. Ne? Dann, naja, war schon generell nicht so gut drauf. Mein Geburtstag, 24. Juli, ist auch der Tag des Love Parades-Unglücks. Auch das 15 Jahre. Ich ziehe das irgendwie so ein bisschen an. Deswegen, ja, man wird immer wissen, wo warst du an dem Tag, ne? Man wird es immer wissen. Ich werde immer wissen, wo ich da war, wo ich rumgefahren bin an dem Tag. Und dann kommt dann die Nachricht. Das ist natürlich erschütternd. Das ist, das wünscht man keinem, ne? 71 Jahre ist letztlich auch kein Alter. Aber da sieht man, dass der Körper das eben am Ende nicht mitmacht. Ich weiß nicht genau, was es gewesen ist. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Aber das ist eben das Opfer, was man bringt als Wrestler, gerade aus den 80ern. Gerade aus dieser Zeit, ja, also Hulk Hogan hat es dementiert, der legendäre Prozess, aber natürlich waren da Steroide im Spiel und das macht dann das Herz irgendwann nicht mit. Das ist das, was die für sich geben, für uns geben und für uns alle geben, ne? Was ein Terry Bollea dann persönlich an Schaden hat, kaputter Mann, Nacken-OP dann am Ende gehabt, die dann wohl den Ausschlag gegeben hat. Das ist alles das Opfer, was man dann bringt. Darf man nie vergessen, wenn man einen Charakter beurteilt, dass bei allem Negativen, was man sagen kann, am Ende machen es die Wrestler für uns alle, dass wir eben unsere unsterblichen Momente bekommen, muss man dann unterscheiden. Ansonsten ist auch kein Platz dazu, jetzt gerade über Terry Bollea als Mensch zu reden. Das kann man dann in den nächsten Wochen und Monaten gerne nochmal analysieren. Ich finde es schade, dass er jetzt keine Zeit mehr der Wiedergutmachung hat. Das stört mich ehrlich gesagt. Da hätte man sicherlich noch 10 Jahre Dienst an anderen Menschen tun können, um ein wenig aufzuarbeiten. Aber das passiert jetzt nicht. Möge er in Frieden ruhen, Terry Bollea. Was soll ich da groß noch sagen? Es ist eine traurige Geschichte für die Wrestling-Welt, für uns alle. Und damit gebe ich zurück an den Tobi und ich möchte noch einmal betonen, Hulk Hogan ist nicht tot. Genauso wie ein weiterer Held meiner Kindheit, Heathcliff Huxtable, auch nicht tot ist und unsterblich sein wird. Ich habe es auch damals immer geguckt. Ich habe dann den Hulk Hogan verfolgt. Tobi, mach du weiter. Wir werden diese Woche noch reden. Es ist viel. Es ist viel in dieser Woche. Stammtisch haben wir. Wir haben unseren Unreal-Stream am Dienstag und Mittwoch. Und dann haben wir natürlich das große Sommerquiz, wo jetzt die Vorbereitungen laufen. Tobi, zurück zu dir.
Freue mich, dass ich Marcel Weber auch in dieser Phase zu einer Werbemaschine umfunktionieren konnte, der links und rechts pluckt, wie es nur von Profis kommen kann. Vielen lieben Dank, Marcel. Deine Einordnung vielleicht, deine Reaktion darauf. Also Max, da haben wir jetzt ganz klar gehört, der sich dafür einsetzt, ey Leute, ihr könnt nicht die Privatperson beurteilen, ihr wisst nicht, was da Backstage abgeht und Marcel, der eben trotzdem nochmal gesagt hat, ja, es gab Negatives, aber ich versuche mich an das Positive zu erinnern. Das ist eben genau das, was ich ja vorhin versucht habe zu sagen, ne? Gerade wenn du das miterlebt hast, dann ist das für diese Menschen, die das eben gespürt haben, viel emotionaler als jetzt zum Beispiel für mich, 97er Jahrgang. Ich gucke zwar jetzt Retro-Wrestling, aber bin erst 2007 dazu gekommen und ein bisschen TNA-Hogan habe ich gesehen. So, und da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und dementsprechend, natürlich sind mir zum Beispiel jetzt die Auftritte eher prägend, die es in den letzten Jahren gab. Was würdest du sagen, wie man sich dazu anständig positionieren kann?
Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich die Meinung von Mac und Marcel respektiere, ohne Frage. Und man ja auch viel davon liest, in allen Richtungen. Ne? Manche sagen wirklich, scheißegal, was er gemacht hat, ist der Beste. Jetzt im Extrem hat ja hier auch keiner von beiden gesagt. Oder halt Rest in Piss oder sowas. Ne? Du siehst wirklich beide Extreme. Und ich kann beide Extreme irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Und deswegen finde ich es doch super schwer, wie schon eingangs gesagt, zu sagen, was ist der richtige Weg, sich dazu zu verhalten. Das muss letztendlich jeder selbst entscheiden. Ich habe zum Beispiel für mich selbst entschieden, weil eben, wie ich schon sagte, diese Nostalgie nicht da ist und mir eher, ne, diese, wie ich finde, schwer zu trennende persönliche Person und Kunstperson, da überwiegt dann doch das Negative. Also habe ich gesagt, ich sage halt gar nichts. Ne? Ich sage nicht dazu, boah, möge er in der Hölle schmoren, oder sage, nee, ich werde trotzdem, wir alle werden trotzdem in den nächsten Monaten und Jahren, so wie wir es auch in den vergangenen Monaten und Jahren getan haben, viel über Hulk Hogan hören und sehen, vielleicht auch nochmal ein bisschen was Neues, weil in letzter Zeit hat sich ja eher alles wiederholt, wie es so rund um ihn war. Hm. Und damit muss man auch lernen, irgendwie da klarzukommen, weil ich persönlich möchte nicht irgendwie bei jeder neuen Tributvideo, Serie oder was auch immer, dann wieder 16 Mal lesen, boah, was für ein Arschloch das war. Hm. Obwohl es wahrscheinlich notwendig ist, das immer im Hinterkopf zu behalten. Also zumindest wird es bei mir so sein, dass man, wie bei ganz vielen Wrestlern, und das hat ja Mac auch gesagt, wir wissen vieles über viele Wrestler nicht, über ihre politischen Positionen oder welche Skelette da im Schrank irgendwo liegen. Und dann kommen so raus und dann denkt man sich so, ja scheiße, ich habe ihn 20 Jahre abgefeiert. Und plötzlich kommt raus, dass es eigentlich jemand ist mit anderen Dämonen. Hm. Deswegen ist es, ich kann hier nicht sagen, wie ihr euch verhalten sollt. Ne? Jeder muss das selbst für sich entscheiden, versucht aber so ein bisschen nicht nur auf die Leute zu achten, über die ihr spricht, sondern ganz besonders auch, wie ihr mit den Meinungen von anderen diesbezüglich umgeht, weil jeder anders mit diesen Themen umgeht und es anders verarbeitet.
Und man kann auch niemanden irgendwie für seine Meinung abstrafen. Also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn ihr jemandem sagt, wie er fühlen soll in so einer Situation. Das finde ich, ist nicht angebracht. Ich, um dann jetzt die Erinnerung so ein bisschen abzurunden, kann halt auf die letzten 10, 15 Jahre schauen. Natürlich sind das die Jahre, in denen er aus der WWE unter Vince McMahon wegen Rassismusvorwürfen rausgeworfen worden ist. Ich erinnere mich an Hogans letzten WWE-Auftritt im Januar beim Raw-Debüt Netflix, als er aus der Halle gepfiffen worden ist. Aber ja, so wie ich mich daran erinnere, gibt es genug andere Fans, die vor Augen haben, vielleicht WrestleMania 18. gegen The Rock. Für die wird das größte, beste, krasseste Wrestling-Match aller Zeiten gewesen sein. Ein Stadion feiert Hulk Hogan. Vielleicht wart ihr eben auch eher dabei. Habt WrestleMania 6 oder WrestleMania 3 dann gesehen. Oder ihr kennt Hogan besonders durch seine NWO-Zeit. Da hatte einfach jeder einen ganz anderen Zugang zu. Und ich finde, das muss man prinzipiell respektieren. Und da ist es nicht zu verurteilen, dass eben Fans, sage ich mal, vom älteren Semester jetzt besonders emotional vielleicht in Erinnerung schwelgen und ihn und seine Legacy dann auch teils in Schutz nehmen. Ich denke, das kann man schon so sagen. Aber klar, wenn du ein differenziertes Bild über eine Karriere von Hulk Hogan und auch über den Menschen Terry Bollea versuchen möchtest zu zeichnen, meine Auffassung ist schon, dass Hulk Hogan und Terry Bollea gar nicht so unterschiedlich sind. Ich glaube, aus Terry Bollea wurde irgendwann mal Hulk Hogan, aber also da wurde nie wieder aus Hulk Hogan ein richtiger Terry Bollea. Er war Hulk Hogan. Also er war durch und durch sein Gimmick in vielen Dingen. Und da gehören eben, ja, auch viele, ne, Ellenbogenausfahren dazu. Ich glaube, viele Backstage-politische Zwischenfälle, die es definitiv gegeben hat, das können wir relativ sicher sagen. Aber beide Ansichten gehören in meinen Augen rein. Also die positiven Sachen und die negativen Dinge. Denn es war eine Karriere, die natürlich von beispiellosem Erfolg gekrönt war, von jemandem, der definitiv diesem Business geholfen hat, der dieses Business zementiert hat und für Fans vor den Kameras ein Vorbild war, der für seine Fans auch einfach viel da war, eine Schlüsselfigur einer ganzen Industrie war. Aber es war eben auch die Karriere von Backstage-politischer Tyrannerei, von teils rücksichtslosem Egoismus, von Machtspielen. Und zuletzt eben auch von Rassismusvorwürfen und von Lügen. So, und das kann man nicht, finde ich, komplett unter den Teppich kehren, aber bemühe mich da auch, wie du es gerade schon gesagt hast, das Ganze soll respektvoll laufen, man kann die anderen Meinungen respektieren und ich denke, ja, also meine Aufgabe oder mein Ziel war es jetzt hier einfach verschiedene Meinungen abzubilden, sodass sich jeder von euch da draußen irgendwo vielleicht zugehörig fühlen kann. Schreibt uns sehr gerne eure, ja, liebsten Hulk Hogan-Erinnerungen. Wo habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Wie prägt er euch? Was bleibt für euch von ihm? Und ja, das ist dann, denke ich, eine Sache, die jeder für sich einfach so ja, behalten kann und jeder geht da anders mit um. Bleibt respektvoll in den Kommentaren, bleibt sachlich und dann ja, können wir gleich weitermachen. Letzte Frage vielleicht, Flo, in diesem Blog, bevor wir mit Travis Scott weitermachen. Wie fandest du die Art und Weise der Ehrung bei SmackDown? Wurde in Promos erwähnt, es gab den traditionellen Ten-Bell-Salute, langes emotionales Videopaket, Legenden waren da. Ich würde sagen, würdevoll und nicht zu überdreht. Ich habe aber auch schon erste Stimmen gesehen, die gesagt haben, boah, wie könnt ihr dem nicht die komplette Show von A bis Z widmen bei so einem Namen? Da wurde schon kleineren Namen eine größere Show gewidmet. Wo stehst du da?
Ich finde es eigentlich ganz, ganz passend, weil man eben auch diese auf dieser politischen Messerschneide irgendwo ist. Man ist sich ja seine Außenwahrnehmung, okay, die WWE ist sich ihre Außenwahrnehmung mal mehr, mal weniger bewusst in den letzten Monaten vor allem. Aber ich finde es okay. Also ich fand das gut. Zu wenig wäre, wenn man es gerade im Gedanken der WWE halt totgeschwiegen hätte. Gerade weil die WWE nun mit ganzen Saudi-Arabien-Sachen und so, ist jetzt nicht so, dass dass Hulk Hogan schlimm genug wäre seitens der WWE, um ihn totzuschweigen. Eine komplette Tribute-Show, weiß ich gar nicht, ob das heutzutage noch sowas ist, was notwendig ist unbedingt, gerade wenn, ich sag jetzt mal, keine Tragik dahinter ist oder so, sondern wenn es halt ein Wrestler ist, der eben schon mit gesundheitlichen Wehwehchen zu kämpfen gehabt hat. Weiß ich nicht. Ich finde, wenn sowas überraschender kommt, ist der Impuls, eine komplette Tributshow zu machen, glaube ich, höher, als wenn man sowieso schon sich ein bisschen, nicht jetzt verabschiedet, aber man hat ihn ja nun im Januar gebracht, du hast es schon erwähnt, er ist aus der Halle geboot worden und dann hat man ihn eher weniger gezeigt. Deswegen, ich fand es vollkommen okay, wie WWE damit gehandhabt hat. Kann natürlich verstehen, wenn man natürlich dann diesen eher auf der Schiene ist, boah, das war der größte ever, also müsst ihr auch das größte ever an Tributshows bringen. Auch das kann ich wiederum verstehen.
Was doch klar ist, als letzte Info, Netflix soll seit ungefähr einem Jahr an einer umfassenden Doku, an einem Biopic mehr oder weniger arbeiten, wo sie die Karriere von Hulk Hogan nochmal aufarbeiten. Also das vielleicht was, worauf man sich dann als Hulk Hogan-Fan noch freuen kann. Bin ich gespannt, wie sie das dort angehen, ob das eine unabhängige Produktion wird, ob WWE da viel die Hände mit im Spiel hat. Das wird sich zeigen, aber auch da, also zu Hulk Hogan wird ein großes Stück auf Netflix kommen. Da kann man sich drüber freuen, denke ich, als Fan, auch als Wrestling-Fan, und werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, das noch als letzte Information. Damit haken wir Hulk Hogan für diese Ausgabe von Hauptkampf als Thema erstmal ab. Ihr habt schon gehört, wird uns auch in den nächsten Tagen, Wochen weiter begleiten. Machen wir weiter mit Travis Scott. Der wird uns, glaube ich, nicht viel weiter begleiten. Die aktuelle Meldung, WWE und Travis Scott gehen offenbar nach einer kurzlebigen Zusammenarbeit wieder getrennte Wege. Laut dem Wrestling Observer Newsletter kam es in den letzten Monaten zu einem Zerwürfnis, einem harten Streit zwischen Scott und WWE. Infolgedessen wurde er als geplanter Überraschungs-DLC-Charakter für WWE 2K25, also das Videospiel, gestrichen. Er spielte eine zentrale Rolle bei Elimination Chamber, als John Cena überraschend heel turnte und sich mit The Rock und Travis Scott verbündete. Ein schockierender Moment für die Fans. Auch bei WrestleMania 41 trat Scott nochmal auf, um Cena gegen Cody Rhodes zum Sieg zu verhelfen. Danach verschwand er aus dem WWE-Programm. Berichten zufolge war ursprünglich sogar ein In-Ring-Debüt geplant, doch Scott soll sich nur halbherzig auf Wrestling vorbereitet haben. Laut Insidern war er kein Quick-Learner, also niemand, der schnell Dinge adaptieren und lernen kann. Er investierte zu wenig Zeit in Training. WWE entschied sich anschließend, auf Scott in den weiteren Plänen zu verzichten und setzte stattdessen auf den Musiker Jelly Roll, der nun bei SummerSlam gegen Randy Orton mit Randy Orton gegen Logan Paul und Drew McIntyre antreten wird. Drew McIntyre kritisierte Scott zuletzt öffentlich und ein weiteres Anzeichen für das zerbrochene Verhältnis kann man daraus lesen. Travis Scott Zusammenarbeit mit Cena wirkt laut Beobachtern von Anfang an wie ein PR-Stunt, weniger wie eine ernsthafte Storyline. Während andere Promis wie Logan Paul oder Bad Bunny sich ernsthaft dem Wrestling gewidmet haben, bleibt Scotts Vermächtnis ein missglückter Auftritt und vielleicht am Ende nur ein PR-Stunt, Flo. Also man kann ja auch hier theoretisch jetzt wieder aus zwei Sichtweisen kommen. War es denn ein kurzer und am Ende nicht durchdachter PR-Stunt oder überwiegt am Ende der Gedanke, jeder WWE-Moment mit Travis Scott ist ein viraler Moment und bringt Eyeballs, um es mit Nick Khan auszudrücken?
Boah, finde ich schwer, in diese Richtung zu diskutieren, muss ich ganz klar sagen, weil selbst die viralen Momente sind ja zumindest inhaltlich mindestens fraglich. Also, du kannst ihn ja theoretisch gesehen aus allem, was er getan hat, streichen. Und das Endergebnis wird besser. Also, meiner Meinung nach, es sind zwei Dinge, die im Kopf bleiben, ne? Wie du schon sagtest, Elimination Chamber und WrestleMania. Bei Elimination Chamber wirkt er wie ein Fremdkörper, außer dass er Cody eine richtige Watschen gegeben hat. Und bei WrestleMania war es komisch, dass da losgefiendet wurde und er plötzlich rauskam und er der Held war, der John Cena, ja genau. Er der Held war, der John Cena dazu verleitet hat, dann doch irgendwo das Match zu gewinnen. Weiß ich nicht. Ich meine, davon mal abgesehen, dass er sowieso eine sehr kontroverse Persönlichkeit ist und ja auch schon bevor er debütiert ist oder bei der WWE war, eben schon so ein bisschen gefragt wurde, ja, muss das jetzt unbedingt sein? Und dann hatte er die beiden Auftritte, die wie ich zumindest fand, jetzt nicht notwendig waren, gerade dann auch bei WrestleMania, wo man eigentlich vielleicht The Rock erwartet hätte und dann kommt er und man denkt sich so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das alles so geil ist. Und dann kam er eben nicht wieder und jetzt eben das Ganze mit dem SummerSlam und mit dem Tag Team Match und Jelly Roll und was nicht alles da noch hintersteckt, was wir vielleicht über die nächsten Monate erfahren und hören werden. Ich weine
zweite Staffel nicht, Unreal, da kann das rein.
Ja, ich hoffe, da bin ich auch echt mal so gespannt, nachdem ich den Trailer von iShow Speed gesehen habe. Als Beispiel dafür, dass ja alles ja real ist. Gut, davon jetzt mal abgesehen, ich weine ihm jetzt keine Tränen nach, wie ich sagte. Und gut, dass man jetzt tatsächlich, also wenn es der Grund gewesen sein soll, dass jetzt der Jelly Roll da drin ist und man stattdessen einen Unterhaltungskünstler für einen anderen ersetzt, muss ich dann erst beim SummerSlam sehen, ob sich das lohnt. Ich persönlich hätte da lieber einen anderen Wrestler gesehen, verstehe aber WWE und Unterhaltungskünstler gehen nun mal Hand in Hand. Aber auf Wiedersehen, niemals Wiedersehen Travis Scott. Und mit dem WWE-DLC weiß ich jetzt nicht, ob das die Hardcore-WWE-2K-Fans tatsächlich tangiert, ob das ein gewünschter DLC-Charakter ist, um ihre Favorite Travis Scott-Momente nachzustellen, wie er vom Hell in a Cell geworfen wird oder so. Weiß ich jetzt nicht. Als ich das gelesen habe, war ich auch nicht überrascht irgendwo, weil er nun mal sowieso jemand ist, der eine kontroverse Persönlichkeit ist. Gut, jetzt hätte man vielleicht auch im Nachhinein sagen können, hätte man es doch gleich gelassen, dann wäre es erst gar nicht so gekommen.
Das wäre jetzt dann noch gleich meine Anschlussfrage. Erstmal, bevor wir da noch kurz weiter drin rumbohren, Triple H hat auf der Pressekonferenz nach Evolution etwas gesagt, da ging es um Jelly Roll, da ging es um den SummerSlam. Auch da hören wir jetzt noch mal ganz kurz, rein, was er dort gesagt hat.
So probably since the first time I've met Jelly, he has been saying, I need to wrestle. Like I really want to do this. I'm telling you, I'll be more dedicated than anybody else. He just always says it, and a lot of people say that. And sometimes you end up where it's they think they want to do it, and they think they're going to be dedicated to it. And they're not. And then other times you end up with Bad Bunny or you end up with Jelly or, you know, somebody that's super dedicated to it and just wants to go all in. He's been saying it.
Dass die Worte von Triple H, also er sagt, Jelly Roll, das ist jemand, der wirklich bereit ist, das zu investieren. Und es gibt andere, die glauben, die wären bereit, es zu investieren, aber machen es nicht. Ist das zwischen den Zeilen ein getarnter Affront von Triple H gegenüber Travis Scott vielleicht gewesen? Es würde ja so grob in die Timeline passen.
Ja, er hat ja letztendlich auf eine Frage geantwortet, aber wie nicht vorhersehbar die Fragen bei einer WWE-Pressekonferenz sind, das kann man auch dahingestellt lassen, aber ja, sicherlich. Also, das ist sicherlich auch irgendwo was. Ja, der strengt sich wirklich an, im Gegensatz zu anderen, die denken, es zu tun. Mhm. Kann ich mir schon durchaus vorstellen.
Ist definitiv noch ein bisschen Wasser auf die Mühlen, sage ich mal. Ne? Also damit beendest du die Spekulation nicht. Ist das plakativ gefragt die logische Konsequenz, wenn man bei WWE und TKO versucht, einfach jeden größtmöglichen angesagten Namen ins TV zu zerren? Ist das jetzt im Nachhinein, weiß nicht, vielleicht ist ja auch gerade sehr leicht zu sagen, aber hätte WWE sowas nicht dann kommen sehen müssen? Hätte man das nicht vielleicht verbindlicher durchplanen müssen? Weil der Eindruck, den man jetzt gewinnen kann, ist, wir holen den einfach mal rein. Und dann gucken wir mal. So, und da frage ich mich, gerade in den Sphären, wo er angesetzt worden ist, im größten Turn der Wrestling-Moderne, um jetzt mal richtig auf die Kacke zu hauen, im Main-Event von WrestleMania, sollte man dort einfach Leute reinnehmen und sagen, schauen wir mal, oder hätte man bei der Tragweite nicht sagen müssen, also dann entweder wir planen es richtig durch und wenn er nicht bereit ist, das richtig durchzuplanen, dann planen wir ihn in einem kleineren Angle ein.
Kannst halt nicht hundertprozentig immer vorhersehen, wie die Leute sind oder nicht. Ich meine, du hast Logan Paul, der ja auch nun mal sehr kontrovers ist, ja. Und war. Und nun mal, wenn man ihn nur on-air sieht, ein Musterathlet ist. Gleichzeitig hattest du Cain Velasquez, der ein Muster-MMAler war, in Anführungszeichen, und dann des Mordes nun angeklagt und verurteilt wurde, 5 Jahre lang. Also, das ist immer schwer, da reinzugucken. Natürlich kannst du ja sehen, ne, was für wie problematisch war im Vorfeld, lassen wir es vielleicht nicht doch sein. Gerade wenn man dann die wichtigsten Angles des Jahres 2025 packt, den kannst du ja, den musst du jetzt aktiv aus gewissen Materialien raus editieren. Ne? Also, wenn man denn tatsächlich den kompletten Mantel des Schweigens darüber hüllen will. Ist schwer. Hast du immer das Problem mit, wenn du nicht seit 20 Jahren den Finger drauf hast und du weißt, hey, Triple H arbeitet seit 30 Jahren für uns. Ich glaube, wir wissen, was der so macht und nicht macht. Und dann nehmen wir jemanden wie Travis Scott, der halt sehr, sehr lange nicht bei uns war, und gucken wir mal, wie das wird. Ist immer schwer. Ich würd grundsätzlich davon abraten, aber die WWE muss ja quasi die Waage halten, okay, was könnte potenziell kommen und was bringt das uns für einen Nutzen? Und anscheinend hat die WWE gesehen, ja, das wird schon, erstmal, das wird schon klappen, und zweitens, falls was Negatives kommt, wird das positiv überwiegen. Und jetzt hat man halt mal so ein Negativbeispiel.
Was müsste man machen, wenn man jetzt den nächsten großen Promi holt? Angenommen, Kendrick Lamar sagt, ey, ich hätte Bock, mal was mit euch zu machen. Sollte man dann auch einfach sagen, ja, komm, dann schauen wir mal. Ich möchte beim, keine Ahnung, Heel-Turn von Cody Rhodes dabei sein. So, wie musst du dann als Triple H damit umgehen?
Genug vom täglichen Grind. Spiele Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 und grinde, als wär's 2002. Ein legendäres Remake der Originalspiele mit neuen Parks, krasseren Tricks, plattformübergreifendem Multiplayer und abgefahrenen neuen Spielmodi. Hol dir das neue Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 und zeig der Welt, der Shred stirbt nie. Jetzt vorbestellen auf tonyhawkthegame.com/playnow. Verfügbar ab dem 11. Juli.
Hi Aida. Wenn ich morgens beim Yoga die Sonne grüße und sie abends mit einem Sundowner wieder verabschiede, wenn ich nur einmal packen muss, aber 5 Länder erleben kann, wenn ich jeden Tag an einem neuen Ort aufwache und mich dank dir trotzdem wie zu Hause fühle, dann kann ich uns kaum erwarten. Entdecke mehr auf aida.de oder in deinem Reisebüro.
Puh. Ich würde sein lassen, ich würde versuchen zu sagen, willst du nicht lieber beim Heel-Turn von, keine Ahnung, Alberto Del Rio, um Gottes Willen.
Alberto Del Rio.
Sorry, okay.
Ich hätte jetzt mit vielen Namen gerechnet, aber das jetzt.
Sorry, ich habe noch einen Tab offen, wo über seine Entlastung von AAA gesprochen wird. Irgendein 0815 Babyface, ne, Damien Priest oder so, da will ich dabei sein. Ne, wie Bad Bunny. Guck, Bad Bunny, der hat natürlich noch mit dem Hintergrund für Puerto Rico, hat er, glaube ich, das Maximale dabei rausgeholt. Das ist auch sowas, wo ich sage, macht das. Aber mit den neuen Top-Storylines, wo ihr alles Filmmaterial braucht, was ihr so habt, das Kind ist nicht selbst, und ich meine auch so jemand wie Kendrick Lamar, der natürlich ein wenig im positiven Lichte ist, aber trotzdem vielleicht dem Business auch nicht, wo man noch nicht alles weiß, weiß ich nicht. Schwer. Aber Kendrick Lamar bei der WWE? Gucken.
Guck mal. Aber ich dachte, ich werfe einfach mal was rein. Dürft ihr uns auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Aber ja, das ist noch so ein Curveball. Aber Travis Scott und WWE, das scheint jetzt erstmal durch zu sein. Also auch ein Auftritt beim SummerSlam ist dann mutmaßlich jetzt erstmal vom Tisch. Würde mich extrem wundern, wenn er da auftreten würde. Apropos SummerSlam, wir kommen zu unserem dritten Block. Den wollen wir nochmal kurz anschneiden. Die große Frage natürlich auch um John Cena und den Main Event. Kommt The Rock, kommt Travis Scott? Das ist euer drittes Thema in dieser Woche. Also ist jetzt das nächste Wochenende das letzte, wo wir John Cena als Babyface sehen, und was passiert um ihn herum? Es wird der Main Event von Night 2 werden, davon können wir ausgehen. Ich rechne nicht mit Travis Scott. Ich denke, wir würden uns beide über einen The Rock wundern. Es ist ein Streetfight, das heißt aber trotzdem, es kann viele Eingriffe geben. Versuchen Sie hier ein zweites WrestleMania 40 zu kreieren, und was wäre dafür denn alles nötig an Eingriffen?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube eher, man plant ein längeres Ding, und man möchte vielleicht auch so die Fallen, die man bei WrestleMania 41 hatte, vielleicht umgehen, indem man einfach die Smoke and Mirror Smoke and Mirror Potenzial, wegen Cody Rhodes, verstehst du, ein wenig erhöht. Und wenn man wahrscheinlich noch davon ausgeht, irgendwas wird passieren, Truth wird eingreifen, oder nein, Ron Killings wird eingreifen, und da wird es schon eine ganze Menge Shenanigans geben. Ich glaube aber nicht, dass man plötzlich jetzt wieder Undertaker und The Rock und was weiß ich, alles auspackt und die Bloodline doch mal hinzuwirft oder so, weil einfach, um es voll zu machen. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen, damit man, wenn man das Match wiederholt, eben den kompletten Main-Event-Stil der WWE auspacken kann, denke ich. So habe ich so ein Gefühl, man kann mich auch lügen strafen, aber ich habe jetzt nicht so gedacht, okay, uns erwartet jetzt wieder alle Leute, die es so gibt.
Aber ein bisschen Ref-Bumps und Low-Blows und mit dem Titel zuschlagen und so die Schiene.
Naja, ich gehe davon aus, dass Cody Rhodes mit dem Titel zuschlägt diesmal. Ne?
Du gehst also vom Heel-Turn aus und dann aber auch davon, dass...
Also ich gehe davon aus, dass am Ende bei beiden so ein bisschen das ist. Also dass John Cena so und Cody ist so Also ich glaube nicht, dass man da ist in meinen Augen zu viel Potenzial drin, dass man Double Turn machen sollte. Ich glaube, bei Cena wird es schneller wieder so kommen, dass wir ihm endlich zujubeln dürfen, als dass wir bei Cody ihn dann irgendwie ausbuhen müssen. Ich glaube aber, dass die Saat gelegt wird und dann gefragt wird, ja, wieso hast du denn da den Titel eingesetzt? Und dann haben wir die Storylines fürs nächste Jahr oder so.
John Cenas letzte Monat, es ist jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel, was auf seinem Terminplan steht. 14 Termine sind offiziell jetzt bekannt. Wir haben einmal SmackDown nächste Woche, dann haben wir den SummerSlam noch, dann haben wir am 8. August SmackDown, 22. und 29. August SmackDown, 31. August Clash in Paris. Dann haben wir im September eine SmackDown, die bestätigt ist, eine Raw am 15. September. Dann sind wir am 11. Oktober bei Crown Jewel in Perth. 29. November Survivor Series ist er bestätigt im Stadion in San Diego. Und dann haben wir im Dezember das Retirement-Match, wovon wir ja ausgehen dürfen im Moment. Er wird nach dem SummerSlam Filmarbeiten bestreiten, wie übrigens auch Roman Reigns. Deswegen tut sich da auch die Frage jetzt auf, ist das jetzt das Ende von John Cena endlich als Heel? Und was passiert jetzt in diesen letzten Monaten? Es wäre jetzt auch irgendwie merkwürdig, wenn er erstmal in eine wochenlange Auszeit eigentlich geht nach dem SummerSlam. Und er ist ja trotz der Filmarbeiten offensichtlich im August für 3 SmackDown-Ausgaben und den Clash in Paris angekündigt. Das heißt, er wird ja nicht verschwinden. So, was erwartest du dann in den Shows?
Naja, ich kann mir durchaus vorstellen. Also er wird ein Programm haben, ne? Sonst würde er nicht 3 Wochen lang da sein. Er wird jetzt nicht
und
sagen,
den Clash in Paris aufbauen, ja.
Ja, genau, ne? Hallo Stadt X, ich bin's. Wir uns im letzten Mal hier auf Wiedersehen. Das glaube nicht, dass es so passieren wird, sondern ja, vielleicht gibt es ein Rematch mit Cody, wenn er gewinnen sollte, falls er gewinnen sollte. Vielleicht nimmt man sie auch auseinander. Also, nein, nicht auseinandernehmen. Vielleicht gehen sie auch auseinander.
Ja.
Aber ich gehe schon davon aus, dass man so den Fans jetzt erlauben wird, okay, ihr dürft ihn wieder anfeuern. Es ist jetzt, wir befinden uns auf dem Endspurt. Ich glaube, dass das der Wendepunkt ist, wo wir auch alle realisieren, der Mann ist jetzt wirklich bei seinen letzten Auftritten und jetzt machen wir weniger intensiv ist. Denn selbst wenn es ein Rematch zwischen Cody und John Cena bei Clash in Paris geben sollte, gehen, glaube ich, die wenigsten davon aus, dass John Cena nochmal gewinnt. Sondern dass wir dann eher vielleicht das Festigen von John Cena, von Cody Rhodes als Heel. Kann ja auch möglich sein. Ne?
Kann mir vorstellen, dass vielleicht nach dem SummerSlam Cena dann eine SmackDown-Promo hält und dann wird er halt von irgendeinem SmackDown-Heel unterbrochen und das wird dann das Match für Paris. So, dann ist halt die Frage, kommt da jetzt ein Miss raus? Wer könnte denn da rauskommen, ist dann die Frage. Sagt jemand wie Drew McIntyre, ich komme da jetzt raus, Carmelo Hayes, was weiß ich. Das wäre vielleicht auf jeden Fall trotzdem eine Überlegung, dass Cena dann irgendwie einen Gegner bekommt, wo man sagen kann, ja komm, da wissen wir alle, wir bejubeln den und den besiegt dabei Clash in Paris und dann kriegen wir die letzten Monate den Cena, den auch eigentlich alle immer wollten, der als Babyface durchmarschiert bis zum Ende. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch mehr vorstellen, als wir machen jetzt einfach nochmal Cody und nochmal und nochmal. Weil ich habe das Gefühl, man möchte das jetzt relativ schnell abhaken. Und auch da übrigens nochmal rückblickend auf den Travis Scott-Blog, darf man sich dann schon am Ende, finde ich, mal fragen, und wir werden dann irgendwie wahrscheinlich in einem Jahr oder 2 Jahren oder vielleicht auch schon im Dezember zurückblicken, ob dieser Heel-Run dann jetzt wirklich so wahnsinnig viel gebracht hat oder ob der es nicht unnötig kompliziert gemacht hat. Weil ja, der Moment war groß bei Elimination Chamber, aber ich bleib dabei. Alles, was danach kam, war wirklich an den Haaren herbeigezogen und hat alles schlechter gemacht, als es hätte sein müssen. Und dementsprechend ist das ein undurchdachter Heel-Turn, der dann jetzt auch nicht allzu lang dann gehalten hat. Ein halbes Jahr, wenn du so willst. Und das finde ich dann, bin ich in der Retrospektive gespannt, wie man auf dieses erste halbe Jahr der Cena Retirement Tour zurückschauen wird.
Wurde ja auch viel so gesagt im Sinne von, ja, wo man sich denkt, das hätte John Cena doch auch schon vor 10 Jahren sagen müssen, dass Fans nicht auf seiner Seite sind oder so. Also über den Heel-Turn brauchen wir ja gar nicht zu sprechen, der war ja echt super, ne? Und auch wenn John Cena sehr, sehr böse reingeguckt hat, vielleicht böser, als er es eigentlich normalerweise gewohnt ist, war das ja schon ein toller Moment. Aber ab dem Zeitpunkt mit Travis Scott, mit The Rock, der dann nicht mehr zu sehen gewesen ist, ne, ab dem Zeitpunkt hatte man ja schon so das Ding, ob das jetzt so klappt und stimme ich dir voll zu. Der Run selbst, wenn man dann auch gerade so parallel buckt, was hätte sein können als Babyface, man hat es wahrscheinlich gemacht, weil man zum einen es machen wollte und man sagen kann, okay, hier habt ihr John Cena nochmal als Heel, das, was ihr vor 20 Jahren wolltet. Und dann hat man es abgehakt. Ob das nun tatsächlich geltlich am Ende einen Unterschied gemacht hätte, weiß ich nicht. Letztendlich jubeln ja die Fans ihm immer noch oft genug zu. Ja, aber so inhaltlich gesehen fraglich zumindest.
Damit machen wir auch hier den Haken an diesem Block und gehen jetzt rein in unsere Wochenvorschau. Da wird es natürlich jetzt auch gleich um den SummerSlam gehen, keine Sorge. Erstmal haben wir aber noch eine Raw-Ausgabe, bei der zum, also findet statt, Little Caesars Arena, Detroit, Michigan, 10.600 von 15.000 Karten. Ich habe, Stand jetzt, 27.07., wir nehmen um die Mittagszeit auf, keine Karte oder sowas vorliegen, deswegen habe ich mal bei Netflix geguckt. Wie kündigen die eigentlich so eine Raw-Ausgabe an? Da steht: While no matches have officially been announced just yet, Roman Reigns, Gunther, Rhea Ripley, Jey Uso, Raquel Rodriguez and AJ Styles are listed as featured superstars. And with SummerSlam nearing, who knows what sort of chaos and entertainment will go down on the final episode of Monday Night Raw before the massive Event. Korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich finde jetzt zu Raw gerade erstmal noch nichts. Klar, es wird SummerSlam-Aufbau geben, wir haben ein paar Superstars, die auf jeden Fall bestätigt sind. Ist irgendwie jetzt immer so ein Trend, dass Adam Pearce so wenige Minuten nachdem die Hauptkampfausgabe vorbei ist, dann auf Twitter in irgendeinem Video ankündigt, was gerade kommt.
Also, das finde ich auch ein Unding von Mainstream-Wrestling. Dass Adam Pearce mit seinem Hund rausgeht, das auf Twitter aufnimmt und sagt, hier, bei Evolution gibt's Lyra Valkyria gegen Becky Lynch. Ab geht's. Das finde ich so ein Unding. Und Tony Khan setzt sich einen Abend davor hin und haut auf Twitter seine Grafiken raus. Das finde ich so ein absolutes Unding. Boah.
Ich gucke gerade noch mal. Also ein Match habe ich jetzt doch gefunden. Judgment Day gegen LWO. Tag Team Title Match. Das müsste so, dürfte so stehen. Also Finn Balor, JD McDonagh gegen Crusade Toro und Joaquin Wild. Ja, und ansonsten SummerSlam Build Up. Das ja, lebt damit. Aber
ich
ja.
Ich meine, das, was da auf Netflix steht, das kann auch AI geschrieben haben. Ne? Wer ist da? Auf geht's. Das wird da wahrscheinlich auch schon die ganze Woche gestanden haben. Deswegen, ja, nee, ist doof. Man soll mehr bewerben, auch wenn es vielleicht nichts an den Zahlen ändert. Aber ich würde einfach cool finden, wenn man darüber sprechen kann, was denn bald passiert.
Ja, gut, dass wir AEW Dynamite als nächstes haben. Aragon Ballroom Chicago, Illinois ausverkauft. 1.144 Karten angekündigt. Immerhin ein Match. Und zwar ein riesiges World Championship Rematch. Jon Moxley gegen den Champion Hangman Adam Page. Und die Stipulation diesmal: Everyone banned from ringside. Tony Khan rechtfertigte sich übrigens kürzlich. Der hat gesagt, ich mache das extra, dass ich die Cards erst am Tag der Show auf Twitter poste, weil das gibt Engagement und Social Engagement ist ein wichtiger Faktor. Quotentechnische Beweise, finde ich, bleiben dafür bisher noch aus. Flo, er fällt gleich vom Stuhl. In dem Fall, jetzt haben wir ein World-Title-Match announced. Okay, aber es gab doch mal Zeiten, da fand ich es eigentlich ganz gut, dass AEW mal, wenn ein Match in 2-3 Wochen feststand, wenn das announced wurde. Gab auch schon Wochen, da hat Excalibur in 10 Sekunden die komplette Card für nächste Woche runtergeradet. Ganz so extrem nicht, aber 2-3 Matches, vielleicht so ein Segment, muss doch so möglich sein. Und Ticketverkäufen wird es jetzt auch nicht schaden, wenn ich weiß, was ich für mein Geld geboten bekomme.
Ja, keine Ahnung, ich kann immer nicht Ticketverkäufe und Einschaltquoten vorhersehen. Gefühlt ist das sehr willkürlich. Und dann gibst du dich 300.000 Leute mehr und wir fragen wieder, okay, wir haben überhaupt gar keine Ahnung. Aber trotzdem würde ich mir doch wünschen, wenn ich Episoden-TV gucke, dass ich nicht nur rate, was es nächste Woche geben könnte, sondern dass ich das vielleicht auch so ein bisschen weiß. Ich hatte viel mehr Kopfschmerzen, gerade bei der Stipulation für den Main Event, dass everything and everyone is banned from ringside. Warum macht man das jetzt erst?
Ja.
Okay, alles klar. Nehme ich, wird bestimmt ganz gut werden. Ich habe gelernt, bei manchen Dingen nicht mehr so viel nachzudenken, weil sonst mache ich es mir nur schlechter, als es eigentlich ist.
Dann haben wir noch SmackDown im Prudential Center, Newark, New Jersey. Und ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, aber das sind tatsächlich die die aktuellsten Zahlen, die wir haben, weil in der Tat 6.000 Tickets nur verkauft sind. Und in das Prudential Center würden eigentlich ein paar mehr reinpassen. Also mal mindestens 10.000, 11.000 könntest du reinpacken. Und es sind jetzt nur 6.000. Das ist die letzte SmackDown vor dem SummerSlam. John Cena ist announced. Jelly Roll ist announced. WWE Women's United States Title Match. Julia gegen Selena Vega. Und wir haben Damian Priest gegen Aleister Black angekündigt. So, und dann haben wir den SummerSlam 2025. Erstmals zweitägig, findet statt im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Tickets für den Samstag stehen bei 41.000, Tickets am Sonntag bei 42.500. Nur ein Vergleich, WrestleMania 29, gleiches Stadion, Rematch John Cena gegen The Rock, waren vor Ort 74.300, WWE kommunizierte damals sogar über 80.000, die waren es aber nicht. Bevor wir auf die Cards gucken, denkst du, mit den Ticketverkäufen ist WWE zufrieden? Ich meine, in Summe sind es ja über 80.000 Karten, definitiv, halt jetzt für 2 Tage Show statt einer. Aber das Stadion ist jetzt nicht ausverkauft oder so.
Naja, ich denke, mit der Ursprungsentscheidung, das auf 2 Tage zu verteilen, ging man schon davon aus, sagen zu können, hier, wir sind jetzt 2 Tage ausverkauft. Alles andere wäre ja auch komisch, wenn man nicht zumindest den Anspruch hat, das zu tun. Ist das schlecht oder? Nein, es sind immer noch 80.000 Leute und man ist immer noch da weit entfernt vom
Es sind keine 80.000 Leute. Es sind 80.000 Tickets und wahrscheinlich 40.000 Leute, von denen sich der Großteil 2 Tickets gekauft hat. Das als kleine Korrektur.
Danke. Auch das ist immer noch, glaube ich, eine ganze Menge Kohle, die da in die Kassen der WWE. Wir werden hören, dass das die ertragreichste SummerSlam aller Zeiten waren, um dann zu verschweigen, dass es über 2 Tage waren und, wie du sagtest, dieselben Leute vielleicht auch waren. Ich weiß nicht, man hat ja jetzt das große Evolution und Great American Bash Wochenende, was ja auch eher negativ, glaube ich, zumindest was den Ticketerfolg und so angeht, im Hinterkopf hat. Jetzt das, ist das der Downfall? Ich glaube es noch nicht, aber und man ist, selbst wenn der Graph nach unten zeigen würde, braucht es noch lange, bis man unzufrieden sein sollte, realisieren und mal drauf gucken und sagen, aha, das sollte man trotzdem, also man sollte da auch dann schon vorarbeiten, sage ich mal so.
Ja, also ich denke, die Zahlen sind schon immer noch, gerade dafür, dass es erstmals 2-tägig ist, sind 80.000 verkaufte Tickets insgesamt definitiv nicht verkehrt, das wird WWE natürlich jetzt die werden das natürlich als Erfolg kommunizieren. Klar kann ich mir vorstellen, dass ein Triple H sich vielleicht gedacht hat, vielleicht geht noch ein bisschen mehr, aber es sind halt jetzt nicht mehr. So, ist in Ordnung. Ich habe mal gerade geguckt, der SummerSlam letztes Jahr im Stadion der Cleveland Browns hat 56.500 Tickets verkauft. So, das war jetzt eine Show, da kann man sagen, ey, für eine Show sind das ja dann 14.000, 15.000 mehr. Man kann aber auch sagen, ey, es sind dann halt für 2 Shows aber 80.000 in Summe. Sucht euch die Position aus, auf der ihr steht, aber es ist auf jeden Fall kein Misserfolg oder so, für eine Wrestling-Show 2 Tage nacheinander über 40.000 Leute in ein Stadion zu kriegen. So, dann haben wir die Cards für den SummerSlam, haben wir einmal Tag 1, da haben wir Gunther gegen CM Punk. Frage, muss das der Main Event sein? Denn auf den großen Grafiken wird Roman Reigns und Jey Uso gegen Bron Breakker und Bronson Reed als das große Match, als Banner-Match, sage ich mal, angeführt. Ist aber noch nicht bestätigt, was der Main Event ist.
Gehe davon aus, dass der Main Event das Match ist, wo Roman Reigns drin ist. Ich würde es eher fühlen, wenn es Gunther gegen CM Punk ist, weil das fast das einzige Match auf dieser Card des ersten Tages ist, wo ich so richtig Bock drauf habe tatsächlich.
Vielleicht, wenn Gunther verteidigt, sagt man, sollte Gunther verteidigen, sagt man vielleicht, ja, dann packen wir das nicht in Main Event. Aber wer weiß, wie es ausgeht.
Ja, ist richtig. Ja. Aber rein vom Effekt her ist für mich Roman Reigns so immer gesetzt irgendwo.
World Title Match gehört eigentlich auch in den Main Event, aber ja, das sind 2 Matches. Außerdem Sami Zayn gegen Karrion Kross, Raquel Rodriguez und Roxanne Perez gegen Alexa Bliss und Charlotte Flair, Randy Orton und Jelly Roll gegen Drew McIntyre und Logan Paul sowie Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Das ist angekündigt für Night 1. 6 Matches haben wir dort und dann haben wir in Night 2 natürlich John Cena gegen Cody Rhodes im Street Fight, Naomi, Rhea Ripley, Io Sky, Triple Threat, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Steel Cage, Becky Lynch, Lyra Valkyria, No DQ, No Countout, Dominic Mysterio gegen AJ Styles um den IC-Title und ein 6-Way-TLC-Match um die Tag-Team-Titel. Mit den Wyatt Six, Andrade und Rey Fénix, Action und Nathan Frazier, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Angelo Dawkins, Montez Ford und den Motor City Machine Guns. Wenn ich so auf diese Tage gucke, fällt es, finde ich, frappierend auf, wie alle Gimmick-Matches an Tag 2 sind. Ne? Also du hast Street Fight, TLC, Steel Cage, No DQ, No Countout, also Und dann hast du gefühlt alle anderen Tag-Team-Matches hast du an Night 1. Also ich finde, vom Card-Balancing ist das fragwürdig. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es keine bessere Variante gegeben hat. Man weiß jetzt nicht, was der Hintergrund ist, aber wenn ich das jetzt so sehe, würde ich erstmal sagen, tausch doch ein paar Sachen.
Ja, auch so was die Qualität angeht, gerade wenn ich so Becky Lynch gegen Lyra Valkyria sehe, wenn ich das Triple Threat-Match um den Women's World Title sehe, das ist ja eine ganz andere Qualität als am ersten Abend. Also, wenn ich ein Ticket hätte und ich könnte nur an Night 1 da sein, wäre ich angepisst, weil alles, was ich sehen wollen würde, an Night 2 ist. Und ja, meine, natürlich ist das TLC-Match ein bisschen sehr, sehr, sehr voll, aber das TLC-Match, was im April stattgefunden hat, das ist nun mal mein liebstes WWE-Match des Jahres. Und das hier wird nur noch mehr Chaos sein. Ja, ist ein bisschen komisch verteilt. Also, es gibt eigentlich wenig Gründe, außer du willst gern yeeten. Dann musst du halt an Tag 1 da sein, aber ansonsten ist Tag 2 halt in fast allen Belangen Tag 1 überlegen.
Auch da dürft ihr uns gerne eure Meinung zu in den Kommentaren da lassen. Es wird diese Woche natürlich viel zum SummerSlam geben. Das SummerSlam-Preview, Sebastian Hackel ist angefragt und versucht, sich die Zeit zu nehmen. Dürft ihr euch drauf freuen. Ansonsten auf jeden Fall so oder so eine Preview. Am Wochenende gibt es Watchalongs dazu, twitch.tv/spotfight.de. Es gibt Live-Podcasts, auf die ihr euch freuen könnt. Außerdem haben wir am 2. August ein huge Announcement, was Spotfight betrifft. Am 3. August Runde 1 vom Sommerquiz. Sommerquiz wollte ich schon sagen. Sommerquiz 2025 und wenn da jetzt noch ein Auge trocken geblieben ist, dann seid ihr doch selber schuld. So, was haben wir noch? User-Fragen von euch konntet ihr stellen als Patreon-Supporter oder als YouTube-Kanalmitglied. Der Doktor schreibt zum Beispiel, was sagt ihr eigentlich zu Leuten, die sagen, Wrestling wäre kein Sport? Den würde ich sagen, mach mal ein Wrestling-Training.
Ja gut, die Frage ist, was ist Sport? Ne? Ist Sport, wenn es weh tut? Ist Sport, wenn es echt ist? Keine Ahnung, das ist sehr, sehr viel körperlichen Einsatz, der da reingeworfen wird. Manche Leute sagen, Schach ist Sport, und dann denkt man sich so, ja, okay. Bestimmt. Mir ist es egal, ob das Sport ist oder nicht, aber es ist so körperlich betont, ich finde es schwer, den sportlichen Aspekt nicht auch einfach bei der Benennung tatsächlich da zu haben. Finde ich schwer zu rechtfertigen.
Die Genie hat keine Frage, aber bedankt sich einfach für unsere Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Genie an der Stelle. Der Oliver hat geschrieben, es gibt ja bei TNA das Match der Hardys gegen die Dudleys beim nächsten Pay-Per-View. Denkt ihr, Tony Khan lässt damit sich verhandeln, um Cope und Christian Cage noch mit reinzubucken? Oder ist das Wunschdenken? Wunschdenken.
Wunschdenken.
Sorry, Oliver. Dann haben wir Danny, er schreibt uns, Servus, meine Frage bezieht sich auf Storytelling der WWE zu WrestleMania, wirkte für mich bereits vieles hingeklatscht, ohne großen Aufbau und auch jetzt beim SummerSlam fehlen mir zumindest bis auf Solo Jacob die wirklich guten, konsequent erzählten Stories. Hat WWE das verlernt oder sagen sie sich, der Laden läuft auch ohne die gut erzählten Stories, wozu denn jetzt kreative Energie aufbringen, Flo?
Weiß ich nicht. Verlernt werden sie es, glaube ich, nicht haben, aber man muss erstmal wieder warten, bis man die nächste Bloodline-Storyline bringen kann. Also, es hat sich ja schon vieles wiederholt in den letzten Jahren und irgendwann ist das einfach.
Normal im Wrestling.
Ist normal im Wrestling, natürlich. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt nie wieder großes Storytelling oder so haben, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen Ruhe, was das angeht. Ich meine, es gibt ja genug andere Kaufgründe, sicherlich DWW zu gucken, ob es ein John Cena ist oder ein gelegentlicher Auftritt von Roman Reigns. Aber ja, es ist jetzt nicht mehr so stringent, wie es noch vor einem Jahr zum Beispiel war.
Denke, es hängt einfach viel damit zusammen, dass vielleicht auch beim kreativen Prozess ein bisschen mehr bei Triple H reingewuselt wird. Also in The Rock wuselt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr mit rum, weiß man nicht, wie viel da passiert. Es gibt immer mehr Faktoren, auf die Triple H achten muss und dies und das und jenes und hier der Sponsor und da noch die Doku und hast du nicht gesehen. Dementsprechend glaube ich, dass es sicherlich auch nicht einfach ist. Ich denke, das ist schon muss man das schon auch mit beachten, aber es ist definitiv auffällig, dass der Detailgrad ein bisschen abgenommen hat. Ich denke, man kann aber schon, wenn man möchte, ein paar Storys finden. Auch das mit Lyra Valkyria und Becky Lynch, weil wir es gerade angesprochen haben, das ist eine Story. Die ist jetzt, natürlich ist es nicht die Story des Jahres, aber da passiert was, da ist was Stringentes und ich denke, alle, die WWE in den Jahren irgendwie 2015 bis 2018 verfolgt haben, die sind dankbar, dass das unser Schlecht sein soll, die sind dankbar, weil ich glaube, das damals zu der Zeit mit Authority jede Woche und hast du nicht gesehen, das hat dich noch viel mehr ausgesaugt. Also da bin ich Flo dankbar, da bin ich vielleicht dann auch jetzt ein bisschen gnädig an der Stelle.
Ja, vor allem, wenn gute Matches bei rauskommen. Das ist ja nun mal, gerade bei Becky Lynch und Lyra Valkyria so, das ist mein Highlight derzeit tatsächlich.
Ja. Dann haben wir von Loco Dice die Frage an Florian. Welches ist das best- und schlecht bewertetste Match auf Cage Match, beziehungsweise schlecht und best bewertetste Show? Und welches wurde überhaupt am meisten bewertet? So, jetzt schmeißt der Flo einmal die Maschine an. Er sitzt ja an der Quelle. Wie schnell findet man das raus?
Das ist sogar relativ einfach, weil wenn du mal auf cagematch.net gehst, dann hast du ja oben diese Reiter mit Wrestler, Events, Matches und so weiter. Und da gibt es die Top-Listen drunter. Und unter den Kategorien ist genau das da. Ne? Da sind die Top 100 Matches, das bestbewertetste Match aller Zeiten. Das ist Okada gegen Kenny Omega von Wrestle Kingdom 2017 mit 9,82 Punkten. Ne, dann haben wir eine ganze Batterie von New Japan-Matches, die Kento Kobashis gegen Mitsuhara Misawas. Wir haben das beste AEW-Match mit Danielson gegen Ospreay. Wir haben das beste WWE-Match mit Ilya Dragunov gegen Walter. Und dann kann man sich da durcharbeiten. Und unterschiedliche Sachen einstellen, Top 200, Top 500, Flop 500, ne, das schlechteste Match, was jemals stattgefunden hat, laut Cage-Match-Usern, das ist Act Yasukawa gegen Yoshiko. Warum? Weil eine der beiden Damen tatsächlich verprügelt wurde. Und das ist oft so. Die schlechtesten Matches, da hat irgendwas echtes Problematisches stattgefunden. Mhm. Jerry Lawler, Michael Cole, das schlechteste WWE-Match bei WrestleMania. Mhm. Guckt's euch nicht an, das war aber ein Klassiker in der Richtung. Jake Roberts und Yokozuna gegen Jim Neidhart und King Kong Bundy, der Main Event von Heroes of Wrestling. Das sind alles so legendäre Kracher, was das angeht. Die meisten Stimmen aller Zeiten an Matches ist auch Okada gegen Kenny Omega mit 1486. Okay. Aber diese ganzen Statistiken könnt ihr euch angucken. Geht auf Cage Match, die Reiter oben, Top-Listen. Und da habt ihr dann, könnt ihr euch dann alles durchsuchen, was ihr wollt.
Hast du, das interessiert mich noch, die bestbewertetste Show? Kannst du dir das noch einmal ausspucken lassen?
Kein Problem. Das ist die Brody Lee Memorial Show von Dynamite mit 9,84. Danach kommt die Hana Kimura Memorial Show.
Auch da liegt irgendwas Reales zugrunde, ne?
Genau, und die bestbewertetste, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Wrestling-Show ist Wrestle Kingdom von 2015 mit Tanahashi gegen Okada im Main Event und Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi drunter.
Meistbewertetste? Dann lasse ich dich in Ruhe.
Ja, die meistbewertetste Show ist WrestleMania 40, der Sonntag, gefolgt von WrestleMania 40, der Samstag.
Super. Wie viele Stimmen?
826 und 797 jeweils.
Okay, guck mal, nicht schlecht. Also, das der große Fundus von Cage Match, wo der Florian eben mit an der Quelle sitzt. Aber Loga hat noch eine Frage hinterher geschickt. Würdet ihr als WWE Hulk Hogan dauerhaft ehren mit einer Umbenennung eines Titels oder Turniers? Beispielsweise die Immortal Championship, das Hulkamania Ladder Match oder wie auch immer. Ich glaube, irgendwas in die Richtung wird tatsächlich kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie, also wenn es ein Turnier ist oder so, oder eine Trophäe, ich meine, es gibt die Andre the Giant Memorial Battle Royal, da wird man auch für Hulk Hogan irgendwas finden. Ob das jetzt ein Ladder Match ist, auch eine Battle Royal, ein Turnier, weiß ich nicht. Ein Titel glaube ich jetzt vielleicht erstmal nicht, weil wir brauchen bitte nicht mehr Titel, aber irgendeine feste Ehrung kann ich mir in dem Fall vielleicht dann doch hin und wieder vorstellen.
Ja, man hat in letzter Zeit ja ein bisschen Pech, sage ich mal auch, was das Benennen angeht, ne? Wenn wir an Fabulous Moolah uns zurückerinnern zum Beispiel, musste man dann ändern. Ich sehe es nicht als notwendig an. Ich kann mir aber vorstellen, dass irgendwie man so ein Turnier mit einer Trophäe, ein goldener Hulk Hogan oder so ist das. Das ist total im Rahmen.
Ja. Und dann haben wir noch den Chris, der auch ein bisschen in die Schiene geht, WWE und Inkonsequenz. Er schreibt, hey ihr beiden, was glaubt ihr, welchen Mehrwert hat die WWE überhaupt noch von so mancher Logiklücke und von so manchem Widerspruch? Wie zum Beispiel, dass der Roster-Split nicht eingehalten wird. CM Punk sagt, ich will nicht auf den Titel gehen in der Cena-Fehde, um dann zu sagen, ich will jetzt auf den Titel gehen. No Contest, obwohl es eigentlich, wenn dann maximal eine DQ ist. Die Liste ist für mich lang und für mich als Erwachsener und wöchentlicher Zuschauer ist das langsam ein bisschen schwierig. Ohne das werten zu meinen, irgendwie muss es doch mal langsam einen Mehrwert geben, wenn die das öfter machen. Jetzt werden andere dir, Chris, danke für deine Frage, sagen, das ist Trigger, 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 WWE macht das absichtlich. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Nachlässigkeit und dir fällt halt einfach das auf, wo WWE sagt, ja, ist uns jetzt nicht so wichtig, weil dem Großteil unserer Fans, glauben sie, fällt das nicht auf. Aber ob da jetzt, also dass da ein großes Muster hinterliegt, ein großer Mehrwert hinterliegt, das würde ich ausschließen.
Glaube ich auch nicht. Also gerade wenn man schon lange Wrestling dann auch irgendwann verfolgt, wenn man merkt, Wrestling ist zyklisch und irgendwie wiederholt sich dann doch das Allermeiste irgendwie mal wieder oder man versucht an alten, erfolgreichen Dingen anzuknüpfen. Ich glaube einfach, du hast so einen Punkt erreicht, wo man sagt, oh, mir fällt das auf. Und dann achtet man auf gewisse Dinge, auf die man gar nicht, wo vielleicht die WWE-Schreiber gar nicht so die Absicht hatten, dass man darauf achten soll. Ja. Vielleicht ist es einfach mal an dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich mache mal eine WWE-Pause beispielsweise oder ich gucke mir was anderes an oder was auch immer. Ich glaube, man sollte nicht so tiefgründig gerade in die WWE gehen, weil das da liegt einfach auf anderes der Wert.
Und damit sind wir durch, Ladies and Gentlemen. Das war der Hauptkampf für diese Woche. Wir sind nächste Woche nicht da, weil verdammt viel los ist und wir natürlich mit dem SummerSlam euch rund um alle aktuellen Entwicklungen versorgen und in der Woche darauf sind wir dann wieder da. Da ist dann wieder regulär der Hauptkampf am Start. Sollte natürlich irgendwas ganz Großes passieren, dann habt uns im Blick twitch.tv/spotfight.de, da gehen wir dann immer sofort live oder unser Highlight-Kanal oder eben auch hier unser Hauptkanal. Also wir kümmern uns drum, dass keiner unwissend durch die Woche gehen muss. Hoffen, ihr kommt gut in selbige. Ich verabschiede mich natürlich wie immer mit GW genießt Wrestling. Die letzten Worte hat der Flo. Auch bei dir bedanke ich mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit und guten Start in die Woche an alle. Tschüss.
Ja, möchte gar nicht so viel über das Wrestling erwähnen. Ihr wisst es, guckt alles mögliche an Wrestling, bleibt stabil. Möchte aber für euer Sommerquiz ganz besonders mein Endorsement für Ali 106 aussprechen, weil der kommt aus Braunschweig und hat schon ganz viel Content über Salzgitter gemacht, was meine Hut ist. Also, wenn einer gewinnen soll, dann soll er es bitte sein. In dem Sinne, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Is part of the Sports Social Podcast Network. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.